Guten Abend allerseits und herzlich willkommen zur 105. Folge des ersten deutschen Videospiel-Podcasts. Mein Name ist Holle und heute ist der Aufnahmetag, der 23. Februar 2010 und wir haben einiges für euch vorbereitet. Vorab vielleicht etwas ganz kurz in eigener Sache. Wir werden auch in dieser Folge wieder Jingles haben. Die Jingles haben eine einzige Bewandtnis: sie trennen die Themen und nichts anderes haben wir damit vor. Wenn ich euch also gleich erzähle, was wir vorbereitet haben, könnt ihr euch ungefähr ausmalen, wie viele Jingle kommen und jeder Jingle dauert im Schnitt 5 Sekunden. Ich hoffe, euch damit nicht allzu doll zu belästigen. Aber kommen wir zum Programm der heutigen Folge. Wir haben für euch im ersten Block selbstverständlich die News und dann haben wir 4 Spieleflirts für euch vorbereitet. Als da wären Battlefield Bad Company 2, und zwar die Demo-Version der 360, Sonic und Sega All-Star Racing, ebenfalls die Demo-Version der 360. Dann haben wir ein Kartspiel, und zwar Invincible Tiger, The Legend of Han Tao, ein 360 Arcade-Spiel, das es allerdings auch für die PlayStation 3 gibt. Wir haben die 360 Arcade-Version für euch gespielt. Und zu guter Letzt, einer der Blockbuster der nächsten Tage, Heavy Rain. Ich wünsche euch jetzt schon viel Spaß mit der Folge und wir hören uns gleich. Na seht ihr, hat doch gar nicht wehgetan, nicht wahr? So, willkommen bei den News. Es gibt wieder dieses Mal einiges, was ich gefunden habe. Eine News, auf die ich zum Schluss der News nochmal ein bisschen mehr eingehen möchte, eventuell euch anregen möchte, euch darüber nachzudenken, was ihr noch so alles seht da drin. Aber fangen wir erstmal an, was ich so gefunden habe, und zwar das Thema God of War 3. God of War 3 ohne Festplatteninstallation. Und zwar, für God of War 3 wird keinerlei Festplatteninstallation notwendig sein. Sämtliche Spieldaten werden auf der Dual-Player Blue Disc geladen, auf der sich mehr als 40 GB Daten befinden. Das Release des Spiels ist der 17.03. in Europa. Ja, ich persönlich finde eine gute News, denn bei so einem Spiel möchte ich eigentlich am liebsten mal gleich loslegen und nicht erst eine halbe Stunde irgendwas installieren zu müssen. Und beim Thema God of War 3 sind wir auch bei der zweiten News für heute. Und zwar scheint es so, dass für den 25.02. eine Demo geplant ist auf dem PlayStation Network Store. Ja, da scheint es dann am 25. eine Download-Version zu geben. Die Vorbesteller haben einen Download-Content, nämlich schon die Möglichkeit, ihn runterzuladen über einen E-Mail-Code, den sie erhalten am 19.02. Und diese Demo soll dann angeblich am 25. allen Usern zur Verfügung stehen. Die nächste News ist aus dem Bereich Nintendo Wii. Und zwar hat Nintendo einen Markenschutzantrag gestellt, respektive einen alten erneuert. Und zwar geht es um Eternal Darkness. Nintendo hat den Markenschutz für das Action-Adventure Eternal Darkness, damals für den GameCube, in den USA erneuert. Ob die Erneuerung auf ein neues Eternal Darkness-Spiel hinweist, bleibt abzuwarten. Ja, andererseits, was denn sonst, ihr lieben Freunde? Nintendo hat sich zu dieser Meldung noch nicht geäußert. Die nächste News ist aus dem Bereich Xbox 360 und behandelt das Spiel Killer Instinct. Ich weiß nicht, wer euch es noch kennt, diesen doch damals relativ blutrünstigen Beat'em Up. Und zwar Microsoft sagte, ein neues Killer Instinct ist möglich. Ein neues Killer Instinct Spiel ist durchaus möglich, da Microsoft auch Interesse an einem neuen Teil der Prügelserie hat. Das sagte Kenneth Lobb, Creative Director von Microsoft Game Studios, in einem Interview mit Destructoid. Ich liebe Killer Instinct, wir wollen Killer Instinct machen, wir arbeiten heute zwar noch nicht dran, doch eines Tages werden wir Killer Instinct zurückbringen, sagte Lobb. Ich persönlich habe es geliebt, fand es großartig damals seinerzeit auf dem, oh Gott, wo haben wir es denn gespielt? Auf dem Nintendo 64 war, glaube ich, der allergrößte Teil von denen. Ja, ich würde mich riesig freuen, wenn es wiederkommt. So, liebe Freunde, und jetzt zu dem Spiel, auf das ich ein bisschen mehr eingehen möchte. Die News, die ich euch jetzt vorlesen werde, die habe ich gefunden auf Gamefront. Und zu diesem Spiel gibt es auch auf dem Xbox 360 Marktplatz ein Video-Download mit einem Interview des Machers mit Peter Molyneux. Und es geht um Fable 3. Und zwar die X10 war ja vor kurzem erst, diese Microsoft-Messe. Und da gab es die ersten Details und Eindrücke in Bildern und Videos und Interviews von Fable 3. Und zwar lese ich euch mal stumpf die Infos vor. Wen es interessiert, also dieser Videobeitrag ist wirklich grandios und man kann sich ein Bild von dem machen, was hier so lapidar jetzt mal eben von mir vorgelesen wird. Und zwar die Infos zuerst. Laut Peter Molyneux von Lionhead geht es in Fable 3 einzig um Macht und Einzigartigkeit. Handlungsort ist Albion, in dem es ziemlich viel Industrialisierung gibt. Diese Industrialisierung soll ein wesentlicher Bestandteil sein. Es geht darum, eigentlich die Bevölkerung auf seine Seite zu kriegen. Das Spielziel bei Fable 3 wird sein, Herrscher eines Landes zu werden. Und zwar nicht nur ein Herrscher mit Schrecken oder mit guten Taten, das bleibt einem selbst überlassen, wie üblich in Fable. Man muss nur darauf achten, wie man diesen Weg bestreitet, welcher Person man zu welchem Zeitpunkt welche Versprechen gibt. Dazu später aber nochmal ein bisschen mehr. Weiterhin, der Spieler ist der Sohn oder die Tochter des Fable 2 Helden. Finde ich persönlich jetzt nicht so spannend. Der Spielstand aus Fable 2 lässt sich übernehmen, soll aber nur kleine Einwirkungen auf den Handlungsverlauf haben. Ebenfalls für den Holle nicht allzu spannend. Zu Beginn ist der Spieler ein Niemand, der die Menschen erst einmal von sich überzeugen muss. Wenn sie an ihn glauben, könnte er später auch mal eine Revolution auslösen und schließlich wird er mal König oder Königin von Albion. Da hat Peter Molyneux einige Sachen in diesem Video erzählt und Beispiele genannt, wo sie Bilder eingeblendet haben, die schließen lassen, was er denn vorhat. Und ich hoffe, es wird diesmal wieder umgesetzt, wie nicht damals bei Fable 1, als ja auch einiges angekündigt worden ist, was da nicht eingetroffen ist. Und zwar soll es möglich sein, Leute zu überzeugen, für einen zu sein oder für einen zu stimmen bei Wahlen, indem man ihnen Versprechen macht, wie zum Beispiel bessere Arbeitsbedingungen in den Fabriken. Und wenn man dann an der Macht ist, dann muss man diese Versprechen auch einlösen oder halt auch nicht und hat dementsprechend halt auch Reaktionen zu erwarten dieser Personen. Gehen wir zum nächsten. In der Demo zeigte sich Albion verdreckt und voller Smog. Obdachlose liegen in den Straßen herum, hungernd und völlig verarmt. Die restliche Bevölkerung arbeitet in Fabriken, sogar 5 Jahre alte Kinder. Inspiration für das Szenario holte sich Molyneux von Charles Dickinson, in besonderes von Oliver Twist. Und genau diesen Eindruck vermitteln auch die Bilder, die man in diesem Filmchen sehen kann. Mehr ist dazu im Moment jetzt nicht hinzuzufügen. Der Spieler wird eventuell die Möglichkeit haben, diese ganzen Umstände zu verändern, wenn er genügend Macht hat und sich für eine Veränderung entscheidet. Das ist so dieser Punkt, den ich gerade erwähnt habe mit den Fabrikarbeitern, der da so ein bisschen erwähnt wurde. Das finde ich persönlich ein äußerst interessantes Feature, dass es mal nicht nur darum geht, Punkt A und B abzuklappern, 3-4 Leute zu erlegen und den Schatz zu heben und dann ein Haus zu kaufen und noch mehr Geld zu haben, bis man sich alles leisten kann. Gut, zum nächsten. Gerade am Anfang ist es wichtig, dass man darauf achtet, was man den Menschen verspricht, während man an die Macht kommt. Denn in der zweiten Hälfte des Spiels geht es hauptsächlich darum, ob die Menschen dem Wort des Spielers Glauben schenken können. Dieser Punkt macht auch viel von dem ganzen Drama ab, das ab der Hälfte geboten wird. Ebenfalls die Sache, die ich erwähnte. Ich bin sehr gespannt, wie das umgesetzt wird. In der ersten Hälfte fragen die Spieler die Charaktere, versprichst du mir, dass du diese Armhäuser mit Schulen ersetzen wirst, wenn du König bist? So ein Versprechen wird auch schriftlich festgehalten. Ist man dann später König, kommt genau dieser Charakter wieder an und hält dem Spieler das Papier vor die Nase. Und man muss dann entscheiden, wie man sich verhält. So eine weitere Sache in diesem Zusammenhang, die jetzt hier nicht erwähnt wurde, die aber in diesem Video erwähnt wurde, die ich auch äußerst spannend finde, und zwar die Charakterentwicklung. Geht diesmal noch mehr darauf ein, wie man sich verhält und auch wie man sich bewegt. Also sprich, wenn man eine leichte Klinge führt, bleibt man ein schmaler Hecht etc. Das war ja früher auch schon so, obwohl früher war es ja wirklich so, dass man diese Punkte bekommen hat und dann konnte man stärker werden oder nicht. Und dieser Wachstum soll diesmal nicht über Punkte geregelt sein, sondern wirklich über die Aktion an sich. Und was auch sehr interessant war, der Spieler wird sich eine Waffe selber bauen. Und diese Waffe verändert sich auch, je nachdem, wie der Spieler spielt. Also sprich, wenn ihr ewig böse Taten macht, dann wird diese Klinge, da wird Bluttropfen permanent etc. Und der eigentliche Clou dabei, weil das alleine wäre jetzt ja auch noch nicht die große Sensation, aber diese Waffen soll man über Xbox Live verkaufen können. Alles in allem finde ich dieses Konzept bis jetzt sehr, 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 sehr interessant und ich freue mich riesig auf Fable 3 und würde dazu gerne eure Meinung auch ein bisschen hören. Könnt ihr gerne posten auf unseren Videospiel-Tagebuch-Blog, der momentan ja rege Zulauf hat. Ich danke mir nochmal für die lieben Genesungswünsche. Den ihr findet unter dvpblog.blogspot.com. Super, das waren die News für heute. Danke euch schon mal jetzt für eure Geduld und vor allen Dingen für die Geduld, die ihr jetzt aufbringen müsst. Denn es kommt ein Jingle. Bis zum nächsten Spieleflirt. Ich melde mich gleich wieder. Danke euch. Kommen wir zum ersten Spieleflirt des heutigen Tages und zwar zu Invincible Tiger The Legend of Han Tao. Ein Xbox Live Arcade Game und ich habe mir die Demo-Version runtergezogen und habe es gespielt und zwar circa 30 Minuten lang. Ganz kurz, ich habe ein paar Änderungen am Protokoll vorgenommen, Ergänzungen eher. Also wir fangen an, Titelsystem haben wir abgehakt, die Spielzeit 30 Minuten. Das Genre, es ist ein Sidescroll-Beat'em-up in allerbesten Double Dragon-Manier. Worum geht es? Es geht im Endeffekt um es ist ein Double Dragon-Klon mit dem Charme der 70er Jahre Kung-Fu-Filme und sowas wollen sie auch vermitteln. Der Held, der Han Tao, ich habe es gar nicht richtig mitgekriegt, muss irgendwas beschützen, schafft das nicht, wird zum Säufer und dann kriegt er seine Chancen, sich nochmal zu recken und es zurückzuholen und geht ab wie eine Furie und macht einmal alles lang. Also eigentlich mein Spiel. So, die Steuerung. Die Steuerung ist der dritte Punkt und zwar ist es so eine klassische Steuerung. Also ihr seht da diesen Bildschirm mit mehreren Ebenen, da könnt ihr hüpfen auf einen und Button und die anderen Button sind einmal der Schlag- und der Trittknopf und ausweichen tut ihr mit dem rechten Stick. Das ist ganz interessant gelöst, obwohl richtig strategisch vorgehen musste man in der Demo jetzt nicht. Das war jetzt nicht so schwer, das hätte man auch alles mit wildes Button-Smashing schaffen können. Der nächste Punkt ist nicht mehr, wie sieht es aus, sondern ich habe diesen wie sieht es aus aufgesplittet in, wie kommt es rüber? A, die Grafik. In diesem Fall, die Grafik ist eine sehr gute HD-Optik, das haben sie sehr gut gemacht und das ist dabei, ich konnte selber nicht testen, weil mir die technischen Möglichkeiten nicht zur Verfügung standen, aber dieses Spiel unterstützt die neue 3D-Technik. Also man kann in dem Menü umstellen und dann hat man dieses stereotype Bild, das man mit so einer Brille sehen könnte, wenn der Fernseher halt diese Herzer unterstützt. Das tut meiner nicht, also konnte ich es nicht testen, aber ich finde es einfach mal wichtig, es zu erwähnen. Der Spielstil ist ziemlich auf diese ganzen Kung-Fu-Filme gemacht, die 158.000 Kammern der Shaolin und Hasse nicht gesehen. Sie haben immer mal wieder diese Krisselfilter eingebaut, wie defekte Filme so von damals waren. Es ist sehr, sehr liebevoll gemacht. Das zur Grafik. Also es ist gut, zweckmäßig, liebevoll, gute HD-Grafik für ein Xbox 360 Arcade-Spiel. Der Sound ist ebenfalls zweckmäßig, zumindest wie ich es hören kann. Es ist gut, aber es ist ja auch nicht mehr, ne? So, das war so gut, schlecht, irgendwo in der Mitte. Das kann man alles machen. Netter Soundtrack aus den 70ern. Die üblichen UA-Kampfgeräusche, wie sie in den Filmen damals waren. Das ist ja auch genauso gewollt. Das ist auch der Stil. Kommen wir zum dritten Unterpunkt, das Design. Und das Design erinnert halt gewollt an diese Kung-Fu-Filme. Es soll ja auch eine Persiflage auf diese ganzen Filme sein. So, was gefällt uns denn? Mir besonders gefallen bei diesem Spiel hat der Style. Ja, der Style. Ich finde es sehr interessant, mal wieder so ein Spiel zu spielen. Das hat lange nicht mehr gegeben. Also jetzt mal unabhängig von diesen verrissenen Modus bei Tekken 6, wo man da irgendwo rumlatscht im 3D. Es hat so ein Spiel lange nicht mehr gegeben, weil einfach die Grafikqualität mittlerweile so gut ist, dass es für einen Vollpreistitel gar keinen Markt mehr geben würde. Das fand ich sehr, 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 sehr schön, sowas zu spielen. Das ist was mir gefällt. Also das haben sie sehr, sehr schön gelöst. Alles, diesen Stil, die Art und Weise, das spricht an mich zumindest. Was gefällt uns nicht und was gefällt mir nicht? Dieses Spiel ist, wie sage ich es am besten? Dieses Spiel ist einsilbig, so möchte ich sagen. Also es ist nicht wirklich viel zu tun, außer hüpfen und schlagen und treten und ausweichen und hüpfen und schlagen und treten. Also es ist, man braucht weder ein besonderes Timing, noch ist irgendwas besonders tricky, irgendwas zu machen. Es ist halt immer dasselbe. Das soll es ja auch sein und so will das Spiel auch sein. Das finde ich persönlich halt in diesem Fall negativ. So negativ, dass ich es mal erwähnt haben wollte. So, der siebte Punkt ist vergleichbar mit, habe ich schon gesagt, mit der Double Dragon Serie wäre es vergleichbar. Oder auch, wobei man da wahrscheinlich diesem Spiel ein bisschen wehtut, aber auch so ein bisschen mit einem Turtles in Time. Oder wer es noch kennt, das ist das Erste, was mir dazu eingefallen ist. So wirkt es auch. Kennt ihr noch auf den C64 Bruce Lee? Dieses glorreiche Spiel mit diesen mehrewigen Levels von A nach B. Großartig. Und so in diesem Stil ist dieses Spiel, in diesem Stil will es sein und es hat damit auch definitiv die Nische erwischt. Das ist übrigens auch nicht programmiert von irgendeiner Howling Lucas Firma. Das Ding ist von Bandai Namco. Also da stecken auch richtig, da steckt Know-how hinter. Die Frage, die sich daraus stellt, ist, das muss man es haben? Wenn man ein anderes dieser Spiele hat oder aber wenn man auch keins hat und ich sage, muss man es haben? Nein. Also haben müssen, muss man es nicht. So deutlich muss man es auch sagen. Und da kommen wir auch mal zum Fazit. Invincible Tiger, The Legend of Han Tao, ein altes Genre, cool neu belebt, so möchte ich es sagen. Das haben sie wirklich super, super, super cool gemacht. Und ich sage auch, da ist eine Download-Version, ist auf dem Marktplatz und es gibt sie auch im PlayStation Store, habe ich gesehen. Unbedingt mal antesten. Das hat das Spiel auf jeden Fall verdient, dass man es mal antestet. Allerdings, und das habe ich mir notiert als Negativpunkt, der definitiv in die Wertung mit reinlegt, mit 1200 Punkten oder umgerechnet etwas über 10 Euro ist das wirklich teuer. Dafür wird ein bisschen wenig geboten. Und deshalb gibt es von mir für dieses Spiel 6,5 Punkte. Ja, 6,5 Punkte und damit, ja, denke ich, ist diesem Spiel auch Genüge getan. Da es ein Xbox Live Arcade-Spiel ist, wirklich schaut es euch auf jeden Fall mal an, weil das Spiel hat echt Charme, aber es ist kein Must-Have und es ist auch ganz knapp gescheitert, wirklich ein gutes Spiel zu sein. Also es ist nett. Schaut es euch an und habt ein bisschen Spaß damit und schildert mir auch auf dem Tagebuch mal eure Meinung dazu. Wäre ja auch mal interessant, wenn man so dieses Feedback von euch kriegt, wie ihr so die Spiele seht. Von mir 6,5 Punkte und wir hören uns gleich. So, da bin ich wieder mit dem nächsten Spieleflirt. Und zwar geht es jetzt um Battlefield Bad Company 2. Gespielt habe ich die Demo-Version auf der Xbox 360. Meine Spielzeit waren circa etwas mehr als 90 Minuten. Und das Genre dieses Spiels ist ja gut, brauchen wir nicht drüber zu unterhalten. Battlefield ist ganz klar ein Multiplayer-Shooter. Ja, ne, darum geht's. Gut, worum geht's? Die Story an sich, es gab ja also mit Bad Company auch Story-Modus, die ist in der Demo nicht ersichtlich, deshalb möchte ich da auch gar nicht näher drauf eingehen. Es ist ein Multiplayer-Shooter in diesem großen Schlachtszenario für bis zu 32 Leute auf diversen Maps. Man hat 4 verschiedene Klassen. Die Klassiker, den Ingenieur, den Sanitäter, den Scharfschützen, den normalen Mufti, der alles von links nach rechts wegballert. Die Besonderheit der Battlefield-Serie war immer die Fahrzeuge, die man fahren konnte. In dieser Demo habe ich persönlich nur 2 gesehen. Es war einmal ein Helikopter, wo ich mitfliegen durfte, und einmal ein Panzer, den ich auch selbst gesteuert habe. Das war erfrischend, war gut, ja, genau. So, die Steuerung ist Shooter-Standard. Allerdings ein hoher Shooter-Standard. Also wer mal Battlefield gespielt hat oder wie sie alle heißen, Modern Warfare, das ist eine dieselbe Steuerung. Die geht super leicht von der Hand, ist unheimlich präzise. Die Steuerung ist ein bisschen langsamer als bei besagten Modern Warfare. Zumindest kam es mir so vor, dass es ein bisschen langsamer war. Dadurch war sie aber auch wesentlich präziser. Und man musste auch ein bisschen taktischer vorgehen. Man konnte also nicht stumpf über das Spielfeld rennen und hüpfen und was man sonst immer alles macht bei diesen Unreal-Shootern und wie sie alle heißen. Hat mir ein bisschen besser gefallen, ja, muss ich sagen. Also das fand ich, die Steuerung ist sehr, 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 sehr gut. Mehr kann man dazu auch nicht sagen. Jetzt kommen wir zu unserem Punkt. Wie kommt es denn rüber? Und zwar unter Punkt Grafik. Wie sieht es denn aus? Ein Wort, wow. Wow, es sieht unheimlich gut aus. Es erlangt nicht ganz die Klasse von Call of Duty 2 Modern Warfare, Call of Duty Modern Warfare 2. Aber es ist auch nicht viel schlechter. Das ist auf jeden Fall im Shooter-Bereich mit Referenzklasse. Brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Der Sound, das nennen wir Sound. Das ist Dark Knight und wumms das an allen Ecken und Kanten in einer unheimlich großen Dynamik, dass es ein echt Außensofa prügelt. Und das ist die ganz klare Referenz in Sachen Sound momentan für mich. Also ich habe noch kein Spiel gehört, was so gut klang wie dieser Teil, wie Battlefield Bad Company 2. Zumindest die Demo-Version. Ich denke aber nicht, dass sie im Vollpreis das komplett verhunzen und dann gar nichts mehr passiert. Das Letzte ist das Design. Ja, zum Charakterdesign muss man nichts sagen. Das sind halt Soldaten. Die sehen aus, wie Soldaten aussehen. Das Level-Design fand ich gut. Man hat so eine... Was war es? Auf der einen Seite eine Klippe und eine Stadt und musst du so ein bisschen Häuser einnehmen, Häuserkampf mit einer Straße, die strategische Punkte hatte. Aber Battlefield ist es immer so, beim Starten zwei Teams, eins Verteidiger, eins Angreifer und man muss spezielle Punkte erreichen, um da den Rücksetzpunkt zu haben und dann muss man immer die ganze Karte haben in einem gewissen Zeitlimit. Und das war... Das hat Spaß gemacht. Diese Karte war so designt, dass sie Spaß gemacht hat. Mehr Kompliment kann man nicht sagen. Ich habe, wie gesagt, ich habe 90 Minuten gespielt und ich habe auch nur eine Karte gefunden. Ich glaube, diese Demo besteht nur aus einer Karte. So, was gefällt uns denn? Also mir der Sound, die Optik und die Steuerung. Also dieser Misch macht es aus und ich persönlich finde es sehr schade, dass ich den Solo-Modus nicht spielen konnte. Denn... ich bin so nicht so unbedingt der Multiplayer-Spieler von solchen Spielen. Also da ist so ein schnelles Modern Warfare doch eher mein Ding, denn das ist eher so ein Clan-Spiel. Also Bad Company 2, da werden die E-Sportler unter euch werden vor Freude an die Decke gehen. Das wird ganz klar, denke ich, die neue Referenz in diesem Bereich. Was gefällt uns nicht? Da habe ich keinen Punkt. Also ich habe keinen Punkt, der mir nicht gefällt. Ich finde, auch wie Sie gesagt, man entscheidet sich für eine Klasse und behält diese Bewaffnung. Also man läuft da nicht rum und findet irgendwelche Waffen. So, man kann ab und zu mal ein Geschütz bemannen oder man kann in ein Fahrzeug einsteigen. Aber an sich ist man eine Klasse, hat damit eine Aufgabe strategisch gesehen und die behält man auch bei, bis man das Zeitliche segnet und die Klasse wechseln kann. Ich habe keinen Negativpunkt. Vergleichbar mit wäre das nächste auf meiner Liste und da, klar, Battlefield ist Battlefield. Wo Battlefield draufsteht, ist Battlefield drin. Aber man kann es vergleichen mit den anderen Battlefields. Ja, muss man es haben, wenn man Battlefield hat oder wenn man generell Shooter mag? Und da sage ich ein ganz klares Jein. Solo kann ich mir kein Urteil erlauben. Ich denke aber eher aus meiner Erfahrung mit Bad Company 1, dass das eine leicht aufgesetzte Story ist, weil dieses Spiel eigentlich kein Solospiel sein will. Und sagt er dann eher nicht. Wenn man allerdings den Hauptteil seiner Freizeit damit verbringt, mit seinen Jungs vom Clan andere Leute zu fracken, bis der Arzt kommt, dann denke ich, wird es gar keinen anderes Spiel mehr geben für einen. Denn ich denke, für die Leute ist es gemacht worden, das ist die Zielgruppe und die wird sowas von bedient, dass hier die Hälfte genug ist. Ich denke, für die Multiplayer-Freunde unter euch wird dieses Spiel eventuell sogar Modern Warfare ablösen. Ja, kommen wir zum Fazit. Ich habe schon gesagt, also für den schnellen Schusswechsel zwischendurch ist es eher nicht geeignet aufgrund der fehlenden Story für den Solo-Player und auch der doch vorhandenen strategischen Komplexität. Für den Multiplayer-Menschen, der so wie ich ab und zu sich mal irgendwo anschließen will und ein bisschen rumballern will. Ich habe, wie gesagt, 90 Minuten gespielt, ich habe 4 Leute erschossen und ich war im dreistelligen Bereich selber tot. Das sind schon die absoluten Freaks, die da spielen. Für Multiplayer-Communities und Leute, die gerne mit anderen Leuten spielen und vor allem die auch gerne Online-Shooter spielen und denen es egal ist, die sich gerne sagen, ich bin der Scharfschütze, ich verschieße mir ein Grab, alles andere ist mir egal. Für die ist es das Spiel und das ist auch die Zielgruppe. Und meine Wertung ist in diesem Fall eine 8. Battlefield Bad Company 2 bekommt von mir eine 8. Wie gesagt, die Demo, die Vollversion konnte ich nicht spielen. Ich denke aber, die Vollversion wird genauso sein wie die Demo. Und dementsprechend auch da eine 8. Und bitte dran denken, für alle, die jetzt wieder ausflippen, wie kann es sein, dass es so hoch ist oder wie kann es sein, dass es so tief ist. Eine 8 bedeutet von uns keine, in Anführungsstrichen, Kaufempfehlung. Es geht ja hier bei 8,5 erst los. Und die hat es in meinen Augen auch nicht verdient, da es für mich keinen guten Solospieler bieten wird, voraussichtlich. Ne, so muss man sehen. So, und wir sehen uns gleich beim nächsten Spieleflirt. Dankeschön. So, und weiter geht's im Kabinett der Fröhlichkeit. Der nächste Titel, den wir für euch angeflirtet haben, ist das Spiel Sonic und Sega All-Star Racing. Und zwar habe ich angespielt die 360-Demo-Version, die es auf dem Marktplatz runterzuladen gab. Und meine Spielzeit beträgt 45 Minuten. Das Genre dieses Spiels ist ein Fun-Racer. Die Frage, worum es geht, erübt sich im Endeffekt auch. Stellt euch vor, ihr habt Mario Kart. Und da sitzt nicht Mario in den Autos, sondern Sonic und wie hieß er andere noch, Banjo Kazooie und irgendeiner aus diesen Riesenroboter-Gedöns und dann Leute von Virtua Fighter und hast du nicht gesehen. Also diese Charaktere liefern sich Rennen à la Mario Kart. Darum geht es. So, Punkt. Dabei ist das nämlich schon relativ zügig auf den Punkt gebracht. Die Steuerung, ja, die Steuerung ist ganz klar Mario Kart. Punkt. Ihr habt Mario Kart von der Steuerung, nur halt mit anderen Charakteren drin. Das Streckendesign ist, da kommen wir später noch zu, das ist ganz nett. Man konnte in dieser Demo konnte man eine Strecke fahren und zwei Charaktere aussuchen. Das war einmal Sonic und man konnte aussuchen noch Banjo und Kazooie. Ich glaube nur Banjo, weiß ich gar nicht. Und man konnte halt eine Strecke fahren, die jetzt auch nicht sonderlich spektakulär war. Es war einfach nur, man konnte sehen, wohin die Reise geht im Endeffekt. Ne? Man konnte sich ein Bild machen und darum geht es ja auch. Wie kommt es rüber? Die Grafik ist kunterbunte, quietschfidele, zuckersüße, in den Zähnen schmerzende HD-3D-Optik. Das sah wirklich gut aus, das muss man einfach so sagen. Also wer 3D-Sonic gespielt auf den neuen Konsolen, das sieht ja auch gut aus. Aber es sieht halt gut aus, so Punkt. Es sieht gut aus, mehr nicht, kann man nicht sagen. Sieht echt gut aus. Der Sound ist nette, belanglose Melodien und ein paar Soundfitzels. Im Endeffekt wie bei Mario ja auch. Da ist ja auch nicht so, dass das die große Neuerfindung des Rades ist, was da soundmäßig gelaufen ist. Nette Motorengeräusche, aber jetzt nichts, wo man sagt, wow, das zieht mir die Schuhe aus. Das Design, man kann über das Design nicht groß auch sagen. Die Strecke, die man gefahren hat, die hatte sogar teilweise irgendwelche Schrauben nachher drin. Das war ganz nett. Das war mal anders. Das war das Einzige, was sich ein bisschen abgehoben hat von Mario Kart, dass einmal eine Schraube drin war in der Strecke. Ich weiß jetzt nicht, ob das die große Sache ist. Ja, was kann man sagen zu diesem Spiel? Was bleibt einem im Gedächtnis? Ich muss sagen, nicht wirklich viel ist mir im Gedächtnis geblieben. Die Grafik sah gut aus, der Sound war Durchschnitt. Und das Charakterdesign war das Charakterdesign, das man eh schon kennt. Also wenn man Sonic kennt, weiß man, wie er aussieht. Da ist es auch wohl auch schwer, muss man mal Lanze brechen, ist es vielleicht auch schwer, große Innovationen reinzubringen. Was gefällt uns? Ja, ich habe schon gesagt, ich fange jetzt schon an, mich zu wiederholen. Also was mir wirklich gefallen hat, war die Optik. Ja, und die Steuerung war auch gut. Aber die war halt Standard. Also sie war gut, war nicht schlecht, sie war gut, war Standard. Mehr muss man da nicht sagen. Was gefällt uns nichts? Und das ist jetzt, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber wenn ich mit so einem Titel ins Rennen gehe, Geld haben möchte, in diesem Fall höchstwahrscheinlich 60 Euro, dann muss ich ja zumindest schon mal besser sein als ein Produkt, was auf einer anderen Konsole 50 Euro kostet. Außer eine Schraube in einem Level, die nicht wirklich spielentscheidend war, ist da nichts passiert. Das ist die absolute Innovationsarmut. Da hat irgendeiner gesagt, lass uns mal Mario Kart kopieren, lass uns mal quietschbunte Level machen, das haben die von Nintendo überhaupt noch nicht gemacht. Und dann setzen wir den ganzen die Krone auf, dann nehmen wir nicht Mario, sondern dann nehmen wir unsere eigenen Charaktere und wir werden Milliarden verdienen und wir werden die Welt beherrschen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Irgendwie sowas muss da passiert sein in den Köpfen. Muss man es haben? Wenn man Mario Kart hat, ganz klares Nein. Wenn man gar keinen Funracer hat und unbedingt einen Funracer haben möchte und man bereit ist, Geld dafür auszugeben, Leute, spart dann ein paar Monate mehr und holt euch eine Wii mit Mario Kart. Da gibt es eigentlich schon gar keine andere Antwort. Und wenn ihr einen coolen Multiplayer-Titel haben wollt und sagt, ey, ich will mir dieses Spiel kaufen, weil ich mit meinen Freunden Spaß haben will, holt ein paar Microsoft-Punkte, ladet euch Bomberman runter und Worms Armageddon und ihr werdet traumhaft viel Spaß haben. Aber dieses Spiel, ich habe schon mal bei einem anderen Spiel gesagt, ist wirklich Durchschnitt. Es ist nicht wirklich schlecht, aber es ist auch nicht wirklich gut. Und mir fehlt jetzt so ein bisschen die verkäuferischen Argumente zu sagen, oh, aber sowas von los im Laden, gebt das Geld aus, ruhigen Gewissens. Nee, es ist aber auch nicht so, dass man sagen muss, das ist der letzte Schrott, der einem hier vorgeliefert wurde. Es ist, ich bin schon beim Fazit, es ist ein Funracer mit null Innovation und mit null Innovation sollte man heute eigentlich über einen guten Durchschnitt nicht kommen und genau das ist das für mich. 6,5 Punkte. Es ist bestimmt ein gutes durchschnittliches Spiel, aber leider nicht mehr. Und bei der Qualität der Konkurrenz, gerade auch auf den anderen Konsolen, sorry Sega, da muss wesentlich mehr kommen. Wenn ich mir überlege, ist es auf der anderen Konsole in Mud Nations Racer am Start, wo ich meine Strecken noch selber bauen kann. Und auf der anderen Seite, auf der anderen Welt, habe ich den gnadenlosen Mario, der aber alles in Grund und Boden fährt. Dann muss man sagen, nochmal mit einer guten 3 könnt ihr bestimmt gut leben, Leute. Ja? Danke und wir sehen uns gleich nach einem allerletzten abschließenden Jingle. Für alle, die schon nervt, die es nicht mehr hören können, hören wir uns gleich wieder bei Heavy Rain. Bis gleich. So, liebe Freunde, jetzt gehen wir knallhart auf den Schluss zu. Wir kommen zum letzten Spieleflirt für heute. Und zwar geht es um Heavy Rain für die PlayStation 3. So, ich sehe gerade unten, wir haben schon 33 Minuten aufgenommen und es ist wirklich, wirklich, wirklich schwer, sich hier alleine die Bälle sozusagen selbst vorzulegen und zu vernetzen. Deshalb mache ich mal weiter, bevor ich hier total sinnlos abdrifte. Ja, wie gesagt, Heavy Rain, PlayStation 3 exklusiv. Die Demo habe ich gespielt. Und zwar zweimal durch, um die gewissen Unterschiede zu sehen. Denn es soll ja jeder Durchgang, jede Entscheidung unterschiedliche Konsequenzen haben. Die Spielzeit dabei betrag in Summe bei mir etwas über 70 Minuten. Und das Genre ist, ja, jetzt fängt es schon an schwer zu werden. Das Genre ist, ich würde sagen, es ist ein Adventure und ein interaktiver Film. Genau, ein Interactive Movie, so müsste man es sagen. Worum geht es? Und jetzt kommen wir schon zur großen Stärke dieses Spiels. Worum geht es? In einer Stadt, ich habe den Namen vergessen, ob es eine Originalstadt ist, weiß ich nicht. In einer Stadt in den USA tötet der Origami-Killer, Jungs zwischen 5 und 10 Jahren. Ihre Leichen werden immer gefunden mit verschlammtem Gesicht und auf ihrer Brust liegt eine Orchidee. Und in ihrer Hand wurde nachträglich immer eine kleine Origami-Figur gelegt. Und der Spieler spielt sozusagen die Jagd auf diesen Killer. Und zwar spielt er 4 Handlungsstränge, die miteinander verzahnen und im späteren Verlauf so Berührungspunkte haben. Und das ist, was man so weiß davon. Man spielt in dieser Demo 2 Handlungsstränge, aber auch nur kurze Ausschnitte jeweils, eine Szene pro Handlungsstrang. Und zwar, zum einen spielt man einen Detektiv, seid mir nicht böse, ich habe den Namen vergessen, der ermittelt für die Hinterbliebenen. Der war zum Beispiel Teil der spielbaren Demo. Zum anderen spielt man einen FBI-Agenten, der ebenfalls Teil der spielbaren Demo war, der leicht andere Steuerungsoptionen hat. Da gehe ich gleich nochmal näher drauf ein. Dann spielt man einen Vater, dessen Sohn aktuell entführt wurde und der wohl eins der nächsten Opfer sein könnte. Und zu guter Letzt spielt man noch eine Journalistin, die hinter der großen Story hinterher ist. Und diese Protagonisten investigieren und jagen diesen Killer halt auf ihre eigene Art und Weise und auf ihre eigenen Intention hin, mit den verschiedenen Hintergründen. Und diese Storys werden sich wohl im Lauf der diese Handlungsstränge werden sich im Lauf der Story verzahnen, und ich bin da gespannt, wie es gemacht wird. Gehen wir mal auf die spielbaren Stränge an, die man in der Demo sieht. Man fängt halt an mit dem Detektiven. Das ist ein älterer Mann. Das Charakterdesign sucht auch schon wieder seinesgleichen. Also das ist eine ganz, 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 ganz große Stärke dieses Spiels, dieses Charakterdesign. Auch gerade der Non-Player-Charaktere. Also wie gesagt, man spielt diesen Detektiven, der in einer Szenerie an ein runtergekommenes Viertel in den USA sich in einem Motel einer Frau nähert, um sie zu befragen. Diese Frau ist eine Prostituierte. Und auf dem Weg zum Motel wird so ein bisschen die Steuerung erklärt. Und die Steuerung, ich gehe ganz kurz mal auf die Steuerung ein. Ja, die Steuerung ist jetzt das große Rätsel, die große Frage, wie man das findet, wie man das nennen möchte. Also man kann die Figur zwar bewegen und dann hat man auch Perspektiven, die umschalten. Das kann man so ein bisschen vergleichen mit dem alten Resident Evil, wo man eine fixe Perspektive hatte und die Figur dann ging. Und irgendwann ist die Perspektive umgeblendet. Man hat aber immer zwei Perspektiven. Man kann also immer die R1-Taste drücken, glaube ich, war das. Und dann wechselt die Perspektive in eine andere. Man sieht mal seinen Protagonisten von hinten, um halt mehr Blick auf die Szenerie zu haben, um irgendwelche Sachen zu entdecken. Und ansonsten hat man irgendwelche Aktionen, die man machen muss, die, wenn man gerade nicht in einer Action-Sequenz ist, also wenn man einfach muss sich einmal an so einem Müllcontainer vorbeischlängeln, dazu musste man eine Taste gedrückt halten, danach noch eine und danach noch eine, also mit gleichzeitig. Und das ist, fand ich jetzt ein bisschen arm. Aber so ist es halt, solche Geschichten muss man da machen. Das endete so, dass man also wie gesagt mit diesem Charakter in dieses Hotel reinging und zu dieser Prostituierten kam, die einen erstmal für einen Kunden hielt, und man sozusagen sich ihr jetzt nicht nähert im sexuellen Bereich, sondern einfach sich ihr nähert, dass sie sich einem öffnet und Informationen preisgibt. Und das kann man tatsächlich auf unterschiedliche Weise tun, weil ich habe das Spiel ja deshalb zweimal gespielt, und zwar einmal kann man einfach nur seine Fragen stellen oder seine Standpunkte darlegen, woraus sich dann Fragen entwickeln. Man sieht dann immer irgendwelche Symbole und Schlagwörter um den Kopf kreisen. Und dann muss man die Taste drücken, dann wird da, keine Ahnung, zum Beispiel der zu Hause, und dann fragt er, wie war denn das Zuhause des Jungen, weil es, also ganz kurz, der Junge von dieser Frau, also von dieser Prostituierten, der ist auch getötet worden und war halt eins der Opfer beim ersten Mal habe ich einfach nur die Fragen gestellt, beim zweiten Mal bin ich während des, nennen wir es mal Verhör, bin ich sozusagen, sie sitzt auf dem Bett ein bisschen zusammengekauert und ringt um Fassung während der Antworten, und dadurch, dass ich mich ihr ein bisschen genähert habe und mich am besten festgehalten habe, habe ich sozusagen ein bisschen auf sie eingewirkt, und dadurch hat sie dann leicht andere Antworten gegeben. Allerdings die Quintessenz, die Antwort, die zum Schluss übrig blieb, war dieselbe. Also da hat sich nicht wirklich viel für mich getan. Es war jetzt für mich nicht ersichtlich, der großartige Unterschied war bei beiden Wegen. So, dann bietet sie sozusagen den Kollegen hinaus, der geht, kriegt einen Asthmaanfall auf dem Flur und sieht, wie jemand sich aggressiv Zutritt zur Wohnung verschafft, und folgt diesem jemanden und verwickelt ihn in eine Schlägerei. Ja, und diese Schlägerei habe ich auch zweimal gespielt. Beim ersten Mal wusste ich ja nicht ganz, worum es geht. Es ist im Endeffekt ein Quicktime-Event, ja, wo man Knöpfe drücken muss oder mit den Sticks Bewegungen nachfahren muss. Das kennt man von Fahrenheit. Da ist der Bogen Richtung Fahrenheit geschlagen, was ja auch im selben Entwicklerteam ist. Und was wollte ich sagen? Genau, und im Endeffekt, der Kampf läuft anders ab. Aber die Quintessenz ist, dass man irgendwann diesen Kampf so gewinnt, dass der andere sagt, ich komme wieder und weggeht. Also da habe ich jetzt persönlich nicht großartig den Unterschied gesehen. Ich habe es geschafft, ich habe es nicht geschafft, ich bin durchgefallen oder irgendwas. Man soll aber allerdings mit jedem Protagonisten während der Story in eine Situation kommen, wo er sterben kann. Vielleicht war das eine und ich habe es einfach nur geschafft, das weiß ich nicht. Ja, gut. Das dazu. Damit möchte ich gerne jetzt den Kollegen Detektiv abhandeln. Der andere spielbare Part war der FBI-Agent. Auch charaktermäßig ganz, ganz, ganz groß gemacht. Der wiederum hat ein paar Technik-Gadgets dabei, um Tatorte zu untersuchen. Also man geht auf einen Tatort, wo eine Leiche gefunden wurde, und man muss diesen Tatort untersuchen. Und man kann, das habe ich noch nicht erwähnt, man kann mit L2 kann man seine eigenen Gedanken hören. Also wenn man Sachen findet und Sachen aufnimmt, dann ist das wie so ein Logbuch oder wie so ein Tagebuch, das dann nochmal erzählt, was so los ist. Ne? Dann wieder schwirren irgendwelche Sachen im Kopf rum, man drückt die Taste und dann sagt, aha, hier Leiche gefunden, ich habe alles erledigt, ich kann eigentlich gehen. Das hört man hört also die Gedanken der Charaktere. Das ist so stylisch gemacht, wunderbar. Aber zurück zur Story von dem FBI-Kollegen. Der kommt halt an dem Tatort an und packt sein Gadget aus. Er hat so eine Brille, die ist von innen blau beleuchtet, wie die Brillen ja heutzutage sind. Da ist leider ein Computer drin und er kann halt mit einem Handschuh, den er da anhat, den Tatort untersuchen. Und dann kann man so Impulse geben, dann wird so ein gewisser Radius um die Spielfigur halt immer abgescannt, nach Fingerabdrücken und DNA-Spuren und hasse nicht gesehen. Das ist wirklich nett gemacht, aber im Endeffekt ist es nicht mal ein Minesweeper. Also man geht da den Tatort ab, drückt da mal R, bis man was findet. Und dann geht sozusagen die Story weiter, weil man die Information kriegt. Aber also jetzt, ich sag mal, die spielerische Tiefe eines Adventures, ein Monkey Island oder was immer man nehmen will, hat es definitiv nicht. Ja, man hat dann also irgendwann so eine Blütenspur gefunden, eine Leiche, die dann da hochgeht. Da musste man da hochklettern, da musste ich wieder einen Knopf festhalten und noch einen dazu und noch einen, noch einen, noch einen. Dann bin ich dann die Böschung hochgegangen und das war alles ganz nett. Aber es hat mich auch jetzt nicht so großartig aus den Schuhen gehauen. Also es ist, ja, kann man machen. Das Charakterdesign und die Story sind großartig, aber es hat ein bisschen das Spiel gefehlt. So viel erstmal, worum es geht und die Steuerung. Wie kommt es rüber? Grafik. Da muss man sich drüber unterhalten. Das spielt eventuell sogar noch eine Liga höher als Uncharted 2. Das ist absolut state of the art. Dasselbe gilt für den Sound. Wow. Ich habe es, wie gesagt, zweimal gespielt. Einmal bei mir, einmal bei meinem Kumpel auf 5.1. Großartige Codierung. Es regnet überall. Man hört den Regen, wenn man sich dreht. Das ist super gemacht. Ebenfalls das Design, also das Charakterdesign, das Story-Design, die Story ist wirklich, ist wirklich grandios. Also ich mag diese Art Film, ich mag diese Art Stories, ich stehe auf diesen ganzen CSI-Kram und so. Es ist für mich genau das richtige Spiel, die richtige Story, die richtige, großartig. Ich freue mich riesig drauf auf diese Story. Das Charakterdesign, was man gesehen hat, wie gesagt, den Vater und die Journalisten habe ich noch nicht gesehen, aber hier unser Kollege Detektiv, der allein mit seinem Asthmaanfall, da kriegt er Asthmaanfall, da muss man erstmal das Asthmagerät rausholen, da einmal so ein Sprüher machen, dass er wieder atmen kann und dass es weitergeht. Super dicht gemachte Atmosphäre. Sicherlich, spielerisch hätte man so weglassen können, weil es hat keinen Einfluss. Ich denke nicht, dass man daran sterben kann, weil bis dahin hat man es dann irgendwann geschafft, diese Rührgeschichte im Stick zu machen. Aber von der Atmosphäre, von der Story her, ganz, ganz, ganz große Kunst. So muss man es sehen. Ganz große Kunst. Gut, was gefällt uns? Da habe ich mir aufgeschrieben, siehe 4. Das ist wohl richtig. Also wie gesagt, die Punkte Grafik top, Sound top, Spieldesign. Ah, Spieldesign ist für das falsche Wort. Grafikdesign, Storydesign, Charakterdesign, Non-Player-Charakterdesign, absolut alles over the top. Dazu finde ich die Idee, weil ich nicht weiß, wie es nachher weitergeht, aber die Idee der sich verzahnenden Handlungsstränge äußerst interessant und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es da im fertigen Spiel aussieht. Man konnte nicht wirklich in der Demo was sehen. Also es liefen diese beiden Levels ab und danach kam noch ein kleines Filmchen, wo man auch in einer Szene gesehen hat, wie der Vater und die Journalistin zusammen in einer Szene sind. Und da kann man ungefähr sehen, dass sie nachher die Handlungsstränge halt treffen und wahrscheinlich verschiedene Gesichtspunkte aller Fahrenheit haben wir auch schon damals gespielt. Ja, genau. Das gefällt mir, das finde ich interessant, das macht mich neugierig, das macht mich heiß auf dieses Spiel. Was gefällt uns nicht? Und ich hätte nicht gedacht, dass er überhaupt verstehen würde, aber die Steuerung ist echt lahmarschig. Die ist echt lahmarschig und diese Knöpfe drücken und halten geht auch schon eigentlich in den Bereich erbärmlich. Das ist einmal nix zum Mitnehmen, bitte. So. Ja. Und es ist ein bisschen wenig Spiel, es ist ein bisschen viel Film. Das finde ich für ein Spiel eigentlich nicht so gut. Ja, man hatte schon es immer gesagt bei Uncharted 2, wow, das war aber ganz schön viel Film. Aber da hatte man das Gefühl, dass es viel Film war, weil die Präsentation wie ein Film war. Aber man hatte die ganze Zeit ein Actionspiel gespielt. Hier habe ich wirklich das Gefühl, also gerade beim FBI-Mann fiel es mir noch mehr auf, obwohl man da ja wenigstens ein bisschen was machen konnte, ein belangloses Stück Software in der Hand zu haben, was aber allerdings von einer Story und einer Atmosphäre lebt, die ihresgleichen sucht. Also das wird auch schwer im Fazit nachher für mich, das werdet ihr noch hören. Ja, wie gesagt, gehen wir gleich in den Bereich über, vergleichbar mit. Und hier sage ich also von der Story her, vergleichen kannst du es mit gar nichts. Das ist mal ein Krimi, da geht mal einiges. Ich habe es mal verglichen, sage ich, vergleiche jetzt mal die Steuerung und nehme deshalb so die Titel so ein bisschen, wo ich sage, da würde ich mich daran irritieren. Das ist auf jeden Fall Fahrenheit, das ist auf jeden Fall Resident Evil 1 und es sind so die CSI-Titel. Wenn man sich daran mischmacht oder wenn man so solche Spiele mag, dann kann das auch was sein für einen. Ne? So. Muss man es haben? Wenn man Punkt, Punkt, Punkt hat oder wenn man es nicht hat, muss man dieses Spiel haben. Ich sag ja, man sollte sich dieses Spiel zulegen. Denn es macht sehr viel richtig auf eine neue Art und Weise. Wenn man eine Abneigung gegen Krimi hat, dann braucht man es sowieso nicht. Und es ist zwiespältig. Ich möchte jetzt nämlich gleich in meine Wertung mit einfließen lassen. Ich sage, es ist ein interessantes, frisches Szenario, eine unglaublich dichte Atmosphäre, ein unglaublich großartiges Charakterdesign, eine unglaublich packende Erzählform der Geschichte. Es ist unheimlich wenig Spiel. Also ich habe jetzt nichts gehabt, wo ich sagte, da brauche ich aber Skill für oder da muss ich irgendwie... das habe ich jetzt nicht geschafft. Ich brauche nochmal einen Anlauf. Ich habe versagt, ich muss es nochmal machen. Habe ich nicht gehabt. Es lebt davon, wahrscheinlich irgendwann Entscheidungen zu treffen und die Konsequenzen zu tragen. So, und diese Entscheidung zu treffen, habe ich auch nicht gehabt. Weil ob ich nun, ich sag mal, für den Kampf 5 Minuten brauche oder 8, ist mir eigentlich irgendwann egal, weil am Ende sagt er, ich gehe und komme wieder. Trotz alledem sage ich, dieses Spiel ist keine Kaufempfehlung von mir. Definitiv nicht. Aber ich halte es trotzdem für so innovativ und interessant auf seine Art und Weise, dass es immer noch 8 Punkte bekommt. Also für Heavy Rain, die Demo-Version, 8 Punkte. Und damit verabschiede ich mich eigentlich schon für heute. Möchte euch einen ganz kurzen Ausblick geben auf die nächste Folge, die ich aufnehmen werde am Wochenende um den 5. März herum. Denn wir werden eine Hardware-Besprechung machen, denn am 5. März wird sich meine Tochter mit mir zusammen das neue Nintendo DS XL holen. Da werden wir mal reinschauen und werden darüber berichten, wie es denn so ist. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Und ja, mehr bleibt mir eigentlich zu sagen. Ich hoffe, ihr hattet auch heute wieder Spaß mit diesen fast 50 Minuten heute, die ich hier alleine vor mich hingesammelt habe, was immer unheimlich schwer ist. Und ich verabschiede mich von euch und wünsche euch alles Glück dieser Welt beim Zocken und hoffe, ihr haut auch beim nächsten Mal wieder rein und seid fleißig auf unserem Tagebuch, unserem Forum und generell und habt euch alle lieb. Und ja, und hoffe auch, dass euch der Hall etc. nicht allzu sehr stört, den ich leider immer noch nicht abstellen kann, weil es physikalisch bedingt ist hier bei den Aufnahmemöglichkeiten. Wir arbeiten dran, auch das für euch irgendwann hinzukriegen und verbleiben hochachtungsvoll sozusagen euer Holle. Viel Spaß, alles Glück der Welt beim Zocken. Bis zum nächsten Mal.